Herzlich willkommen bei meinem Podcast Meister Impulse. Es erwarten dich Einzelgespräche und erkenntnisreiche Interviews mit Top-Gästen aus Sport und Wirtschaft. Themen sind unter anderem Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Führung. Wir beschäftigen uns mit der Frage: Lebe ich aus dem Herzen wirklich meine Meisterschaft? Sei bereit für Meisterimpulse von und mit Bernhard Wagner. Meisterimpulse heute an einem ganz besonderen Ort, und zwar in der Residenz Weitental im Ötscherland. Und ich habe heute folgenden Gast: Dr. Dr. Hannes Schoberwalter aus Wien. Und ich freue mich total auf unser jetziges Gespräch. Bin in totaler Vorfreude. Und wir haben uns kennengelernt, Hannes, und zwar in der Corona-Zeit. In der Liebnitzmühle hat das, glaube ich, geheißen damals, ja. Wo es darum gegangen ist, Gesundheit großflächig anzubieten im Sinne von professionelle Beratung und gute Referate, wo es darum geht, vor allem aus meiner Sicht die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Mhm. Aber da wirst uns du vielleicht noch mehr erzählen. Was mich gleich interessiert hat, Hannes, war, dass du die ganzheitliche Medizin im Blick hast. Aber stell dich du mal kurz vor, wie es bei dir so war, deine Ausbildung und wie wir dazu gekommen sind, heute einen Podcast zu machen.
Ja, gerne. Ja, es war so, ich habe also in meiner Zeit als Medizinstudent eine Gruppe von Ärzten kennengelernt, Ärzte und Wissenschaftler, die in der Zeit damals, das war so in den 80er Jahren, als Wiener Team bezeichnet wurden. Mhm. Und das waren alles durchwegs Schulmediziner, die sich aber eben einfach dafür interessiert haben, nicht nur den Horizont zu erweitern, sondern auch Themenbereiche aufzugreifen, die durchaus Zukunftscharakter hatten. Mhm. Also man kann das unter den großen Begriff der Regulationsmedizin zusammenfassen. Das heißt, dass man als Arzt sich darum bemüht, die Systeme des Körpers so in die Behandlung zu integrieren, dass man quasi den Impuls gibt. Also dass man Impulse gibt, dass der Körper in seiner Reaktionsfähigkeit darauf einsteigt und man dann als Begleiter, der Arzt sozusagen als Begleiter für die Gesundheit, darauf achtet, dass entweder bestehende Fehlfunktionen, Fehlregulationen, Beschwerden sich wieder ins Lot führen lassen oder unter Umständen, dass man sogar wirklich bereits vorliegende Erkrankungen in einen Heilungsprozess hineinführt. Das war sozusagen für mich auch damals die spannende Herausforderung und das hat mich sehr interessiert. Ich war ja immer ein Fan von Physiologie, Biochemie, Physik, ja, also die Basics sozusagen. Und es hat mich immer interessiert und fasziniert, wie der menschliche Organismus aufgebaut ist in seinen Systemen, in den Funktionen miteinander. Das war für mich eine spannende Reise. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass diese Elemente aus diesen Bereichen, die ich jetzt genannt habe, hier nicht nur die entscheidende Rolle für die Funktionalität spielen, sondern auch, wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten, ja, dann müsse man eigentlich das tun, was im ersten Gedanken normal ist, nämlich zuführen, was dem Körper fehlt. Mhm. Und das kann natürlich auf der chemischen Ebene sein, das kann auf der physikalischen Ebene sein. Man darf ja nicht vergessen, der Körper besteht aus einem überwiegenden Teil aus Wasser. Wir haben Dinge wie, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, elektrische Leitungen, also unsere Nervenbahnen, ja, die auf Basis der Elektrizität, also physikalisch funktionieren und vieles mehr. Und man könnte, was ich jetzt also nicht wirklich so als Vergleich sehen möchte, aber man könnte sagen, wir sind wie ein Auto sozusagen, ja, das eben seine Systeme hat, damit es funktioniert. Das ist also nur als Bild gedacht. Ja. Nicht jetzt, dass der Mensch quasi nur mechanisch ist, ja, das ist es sicher nicht. Und ich denke mir, wir als Ärzte sind sozusagen die, unter Anführungszeichen, die zum, wo die Menschen zum Service in die Werkstatt kommen.
Ja, wenn man das jetzt Vergleich, so sagen
möchte. Ja. Ja, und möglichst früh.
Ja.
Und das war der zweite wichtige Ansatz, abgesehen jetzt von dem Thema Regulationsmedizin, dass ich diese Perspektive wahrgenommen habe, dass ich eigentlich als Arzt primär für die Gesundheit des Menschen zuständig bin und nicht a priori dann für die Krankheit, die ja eigentlich eine Folge einer Fehlregulation der Gesundheit ist.
Ja, ja. Ja.
Natürlich schon auch, natürlich muss ich dann auch zur Verfügung stehen, das ist keine Frage. Ja. Aber eigentlich sollte ich schon vorweg dafür bereit sein, den Menschen zu begleiten oder zu unterstützen.
Es ist ja auch so praktisch, was ich gehört habe bei den Urvölkern, wenn man das jetzt vergleicht, das ist vielleicht schon ein starker Sprung von mir, aber bei den Urvölkern war es so, dass der Schamane für die Heilung zuständig war.
Ja.
Das war einer und der wurde dann eben von 100, 300 Menschen, sage ich jetzt einmal, heute würde man sagen finanziert. Damals hat man gesagt, einfach ernährt, der hat sehr, sehr gut gelebt, aber nur dann, wenn er alle gesund gehalten hat. Und in China war es genauso. Ja. Der Arzt war zuständig praktisch, dass die Leute, die Menschen gesund sind und nicht krank. Und da wurde er finanziert für die Gesundheit. Das ist ja auch ein spannendes Vergleich oder Modell.
Ja.
Modell.
Ja. Nein, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe ja auch relativ viele Kontakte, also China, also Asien sowieso, in verschiedenste Länder. Hat sich einfach so übergeben in meinem Leben. Und ich muss sagen, das, was du jetzt da zusammengefasst hast, ja, das ist genau das, was mich immer gereizt hat. Ich meine, man darf nicht vergessen, es gibt immer wieder Leute, die die traditionelle chinesische Medizin belächeln. Nicht? So nach dem Motto, naja, denen ist nichts Besseres eingefallen oder das ist eine Armenmedizin. Also mitnichten. Ja? Das Problem ist nur, dass die Kritiker meistens aus einem Bereich kommen, die haben sich nie damit befasst, weil es vielleicht auch nicht interessiert hat, was man ja respektieren kann. Ja? Aber es ist nicht ihre Sache. Und weißt du, wenn ich über eine Sache nicht wirklich gut Bescheid weiß, dann sollte ich auch keine Kritik üben, weil ich kann ja nicht wirklich formulieren, worin die Kritik besteht.
Ja.
Weil Ablehnung ist keine Kritik.
Ja, ja,
Ablehnung ist, ist eine Beurteilung, eine Verurteilung. Und da bin ich jetzt bei meiner zweiten Schiene. Ich habe ja noch in Liechtenstein an der Privatuniversität in Triesen das zweite Doktorat, also zweite Promotion gemacht für medizinische Wissenschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da wurde mir noch mehr bewusst, dass es meine Aufgabe als Arzt und Wissenschaftler nicht die ist, dass ich sage, das ist gut, das ist schlecht, der ist am falschen Weg, der hat keine Ahnung oder was auch immer, diese Beurteilungen, ja, sondern eigentlich ist es meine Aufgabe, die Fragen zu stellen oder Fragen zu beantworten. Ja. Und darum heißt es ja auch in der Wissenschaft, du musst einmal eine Hypothese aufstellen und dann musst du schauen, trifft sie zu oder trifft sie nicht zu. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die besonders stark die Wissenschaft einfordern, zu vergleichen sind wie mit einem Handwerker, der nur einen Hammer kennt und versucht, mit dem Hammer das Haus zu bauen oder etwas zu reparieren und nicht daran denkt, dass es andere Werkzeuge geben könnte.
Ja.
Ja? Und die muss man manchmal suchen. Auch wenn ich in meinem, sage ich mal, in meiner Denkstruktur keine Erklärung habe für etwas, dann heißt es aber doch noch lange nicht, dass es das nicht gibt, nur weil ich es nicht erklären kann. Sonst wäre ja auch absurd, zu sagen, das Handy, das wir alle jetzt mittlerweile kennen und verwenden im täglichen Gebrauch, das ist Zauberwerk, das ist ein Blödsinn, das ist Unsinn, ja, oder was auch immer, ja, nur weil wir nicht verstehen, wie das mit diesen Funkwellen stattfindet. Ja, das ist so.
Oder
ja.
Der Radio oder,
oder Fernsehen oder was. Ja, nicht? Wir sehen das ja alles nicht, diese Wellen, ja, und doch sind sie da.
Sie sind da.
Und ja, mittlerweile können wir sie messen. Aber die Menschen, die das noch nicht konnten in der Vorzeit, die haben halt dann gesagt, oder hätten gesagt, so muss man sagen, oder hätten gesagt, das ist jetzt eine Zauberei oder was weiß denn ich, ja. Oder sie hätten gesagt, das ist alles Unfug, das gibt's nicht, ja. Und für mich ist das kein Zugang, ja. Und schon gar kein Wissenschaftler.
Für mich als ehemaliger Leistungssportler zählt halt oft das Ergebnisprinzip. Und es ist so, dass man auch sagen kann, warum nicht alles Wissen zusammenfügen. Also praktisch die chinesische Medizin ist, glaube ich, um die 5000 Jahre alt.
Älter sogar noch, darf ich dir kurz dann sagen. Ja.
Und die ayurvedische, glaube ich, noch älter. Und das macht schon Sinn. Und ich glaube, die Schulmedizin liegt bei 500. Also alles hat seinen Vor- und Nachteil irgendwo. Ja. Aber wenn man die Vorteile zusammenzieht, glaube ich, ist dann noch viel mehr möglich für die Menschheit.
Ja, da gebe ich dir auch sehr recht. Es ist ja so, dass, darum habe ich auch gesagt, sogar noch älter, also ich hatte Gelegenheit, eine Einladung zu folgen, wo ein Professor zu Gast war aus dem Bereich der traditionellen chinesischen Medizin, der also in den Vereinigten Staaten drüben ein Gesundheitszentrum leitet. Und der hat uns ganz spannende Dinge erzählt, nämlich unter anderem, dass der älteste Fund einer sogenannten Akupunkturnadel auf 6000 Jahre zurückgeht mittlerweile.
Wahnsinn.
Ja, das ist ja eben, das ist gewaltig. Ja. Mhm. Und dann muss man aber, und das war nämlich so, das war ein Knochenstück, das zu einem, quasi zu einer Nadel zurechtgefeilt wurde. Ja. Und das, was mich so fasziniert hat, war der Gedanke, naja, ich finde sozusagen eine Akupunkturnadel, die 6000 Jahre alt ist. Aber ich muss ja die Erkenntnisse schon vorher gehabt haben. Das heißt, wie sind die Leute auf die Idee gekommen? Das ist eine spannende Frage.
Sehr spannend.
Und ja, also das heißt, das System der Akupunktur muss ja diesen Leuten, die das praktiziert haben, ja vorher schon bewusst gewesen sein, bevor man die Nadel sozusagen datieren konnte. Ja. Also das ist für mich eine der ganz, ganz wichtigen und entscheidenden Fragen, bis zu dem Punkt hin eben, dass, und das ist auch eine wichtige Leidenschaft von mir, ein Herzensanliegen, dieses Völkerverbindende zu machen über den Bereich der traditionellen internationalen Medizin. Denn mir geht es wirklich darum, die Nutzbarmachung allen besten Wissens auch für alle Menschen auf dieser Welt zu ermöglichen. Und da sind wir Ärzte eigentlich aufgefordert, uns nicht zu verlieren in gegenseitige Beurteilungen, Verurteilungen, Bewertungen, sondern wir sind eigentlich aufgefordert, für die Menschen da zu sein, und zwar für alle, egal wo wir auf der Welt sind. Und weißt du, man spricht so oft vom sogenannten Brückenbau. Und ich frage mich dann immer, wo ist denn der? Also wenn ich mir oft anschaue, wie darauf bedacht wird, aufgrund verschiedenster Partikularinteressen Kriege zu führen, Zwistigkeiten aufrechtzuerhalten, Menschen zu bewerten, zu verurteilen. Wo ist denn da der Brückenbau? Wo? Bei denen, die das immer einfordern. Und ich bemühe mich in meinem Bereich als Arzt, als Wissenschaftler, als Unternehmensberater, diesen Brückenbau zu leben und suche daher auch über die Grenzen hinweg Ansprechpartner, ich sage mal Gleichgesinnte, wenn man das jetzt so sagen möchte, und um einfach das Beste aller Welten zusammenzuführen und dann für die Menschen, die mir anvertraut werden, nutzbar zu machen.
Du bist auch eine Top-Führungskraft.
Dankeschön.
Eine Führungspersönlichkeit, und du warst 30 Jahre stellvertretender Chefarzt der Landesstelle Wien der Pensionsversicherungsanstalt. Da musste ich jetzt nochmal nachschauen, um das wirklich 100% rauszubekommen. Also unglaublich, stellvertretender Chefarzt. Ja. Über 30 Jahre, und da muss man auch führen können, sonst ist das gar nicht möglich. Und da ist es auch hochspannend, da möchte ich dich auch ein bisschen interviewen, wie da die Zeit für dich war oder dein Werdegang und welche Hürden du da auch ein Stück weit gemeistert hast. Denn wir wissen ja, überall, wo viele Menschen sind, gibt es viele Meinungen.
Ja. Ja.
Und,
das ist richtig.
Und, du bist da einfach auch ein Stück weit diplomatisch geworden und machst es mit einer gewissen Exzellenz, finde ich. Und ja, auch deine Rhetorik ist brillant, das darf ich dir auch schon mal so sagen.
Dankeschön.
Ja, aber wie war es für dich, diese Zeit? Natürlich bist du sofort stellvertretender Chefarzt geworden, oder wie war es?
Ja, Also ich bin oder ich habe begonnen 1993, das war am 1. November 1993, habe ich bei der Pensionsversicherungsanstalt zunächst als chefärztlicher Assistent begonnen. Mhm. Ja, es war damals ganz frisch das sogenannte Bundespflegegeldgesetz ins Leben gerufen worden. Und zwar mit 1.7.1993 wurde das in Kraft gesetzt.
Das weißt du noch so genau.
Ja.
Unglaublich.
Und ich hatte zunächst die Aufgabe, in diesem Bereich die sogenannte Oberbegutachtung zu machen. Also ich habe teilweise habe ich auch Begutachtung gemacht, also ich habe Gutachten erstellt zu diesem Thema und durfte dann also in den Bereich des chefärztlichen Assistenz wechseln. Ja. Und da war ich also dort in der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten in der Friedrich-Hille-Geist-Straße im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Ja, und was habe ich dort gemacht? Also es war eben die Aufgabe, aus den Befunden, die man bekommen hat, aus den Gutachten, die man bekommen hat, ein Gesamtergebnis zu machen und aufgrund dieses Gesamtergebnisses eine Entscheidung zu treffen, nämlich welche Pflegestufe zutreffend ist. Und so, das habe ich eine Zeit gemacht und dann habe ich aber recht bald von dem damaligen Generaldirektor, dem Herrn Dr. Ewald Wetscherek, die Aufgabe übertragen bekommen, für ihn die heiklen Angelegenheiten sozusagen zu analysieren, zu evaluieren und dann schlussendlich auch die Antwort schreiben oder die entsprechenden Stellungnahmen für ihn in seinem Namen vorzubereiten. Und das hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen. Ich hatte damals auch die Gelegenheit, Menschen zur Seite gestellt zu bekommen, mit deren Hilfe ich das auch gemacht habe, nämlich deren Hilfe, dass sie mir auch zugearbeitet haben, mir geholfen haben, an die richtigen Unterlagen zu kommen. Ja, und das hat sich so entwickelt dann in Richtung eines Beschwerdewesens. Ja, also ich habe mich dann eben um Beschwerdeangelegenheiten kümmern dürfen, um Themen wie Sozialmissbrauch oder vielleicht ein bisschen zwielichtige Vorgangsweisen, um eine Leistung zu bekommen. Ja. Und da ich an und für sich ein Mensch bin, der sich darum bemüht, was mir nicht immer gelingt, gerecht zu sein, ja, habe ich mir gesagt, interessiert mich das sehr, für die Wahrheit zu sorgen. Nicht? Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man da nicht sozial handelt oder nicht menschlich handelt, aber das menschliche und soziale Handeln beinhaltet natürlich auch, keine Unfairness zuzulassen. Denn dann sind ja die anderen benachteiligt, nicht? Die das nicht machen. Also die sozusagen keine linken Schachzüge machen, ja, die sind dann quasi die Dummen. Und das wäre nicht anständig und fair. Und deshalb habe ich das also dann sehr gerne gemacht. Habe das auch eigentlich bis am Schluss als einen Teilbereich, also auch als ich dann 2003 stellvertretender Chefarzt wurde, habe ich das beibehalten. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, und wahrscheinlich die Zuhörer werden vielleicht aus dem eigenen Bereich ähnliche Erfahrungen haben, wenn du etwas machst, was unter Umständen nicht immer mit dem übereinstimmt, wovon andere sich denken, dass es sein sollte, ja, dann schaffst du dir natürlich nicht nur Freunde.
Ja, ja.
Und mit dem musste ich auch lernen, umzugehen. Das war nicht immer leicht, muss ich
sagen. Das ist eine Kunst, ja. Das ist eine Kunst. Hast du das dann wirklich, warst du da so ein Multitalent, wo du das von heute auf morgen konntest, oder war das ein Prozess?
Also ich würde es so sagen, ich habe ein paar Erlebnisse gehabt oder haben dürfen, je nachdem, wie man es sagen möchte, die für mich Lernprozess waren, ja. Einfach im Umgang mit schwierigen Menschen, mit Umgang damit, dass ich erkennen musste, dass es Menschen gibt, die sagen, sie sind deine Freunde, und aber dann sich herausstellt, dass die, ich sage jetzt einmal, hinter deinem Rücken an Intrigen feilen, um dir zu schaden, um dich wegzubekommen und Ähnliches. Und was für mich noch viel eine schlimmere Erkenntnis war, war, dass es nicht nur solche Menschen gibt, sondern dass es auch in gehobenen Positionen Menschen gibt, die so etwas auch noch unterstützen, weil sie aus welchen Gründen auch immer dafür einen Mehrwert sehen, einen Benefit sehen, also einen Nutzen sehen für sich, ja, und für ihre eigenen Pläne. Und für mich war es aber immer entscheidend, ich mache meine Arbeit, weil ich davon ausgehen muss, dass die Versichertengemeinschaft mir vertraut oder mir das quasi anvertraut. Ja? Und nicht, dass ich es aus Selbstzweck oder mache oder weil ich was gelten will oder wichtig sein will oder sonst irgendetwas.
Ja, da geht es praktisch um Machtkämpfe, wie man es so hat. Und in fast jeder Organisation, vor allem wenn sie größer sind, hat man Machtkämpfe. Ja. Das ist ja jetzt nichts Neues. Da gibt es ja Tausende, das heißt, absolut, die Menschheit gibt es Machtkämpfe. Aber natürlich, die Kunst ist es da, ohne blaue Augen davon zu kommen. Richtig, ja. Und trotzdem geerdet dazustehen. Ja. Und auch ein bisschen habe ich rausgehört, jetzt durchs Gespräch, warst du eine Waage. Also eine Waage, wo man sagt, okay, du versuchtest einen Ausgleich irgendwo zu schaffen oder warst der Ausgleich sogar.
Ja.
Was sagst du, Machtkämpfe, was ist das Thema? Was sollte man achten, wenn man da involviert ist?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich ja lange beschäftigt, weil ich auch natürlich in meiner Zeit in der Ausbildung zum Arzt immer wieder erleben durfte oder musste, wie sogenannte Führungskräfte mit ihrer Macht und mit ihren möglichen Privilegien umgegangen sind. Und meistens ist vielleicht ein bisschen unfair, sagen wir häufig, ja. Häufig gab es einfach Menschen, die wurden dorthin gesetzt aus den verschiedensten Gründen und haben sich dann ausgelebt. Ja, die haben sich wirklich ausgelebt, die haben dann alle Mitarbeiter mehr oder weniger wie ihre Sklaven behandelt. Ja, also wer nicht funktioniert hat, wurde entfernt. Oder haben einfach herumgebrüllt oder haben sich eben einfach als Herrscher aufgeführt.
Ja.
Und ich bin halt der anderen Meinung. Ich meine, ich darf das vielleicht ein bisschen sagen. Ich habe einen sehr tiefen Glauben. Ja,
ja.
Unbedingt. Ich habe eine Beziehung, ich lebe eine Gottesbeziehung, die mir sehr wichtig ist, weil ich dort Kraft hole.
Ja. Ja.
Und auch sozusagen ein bisschen mehr Orientierung, was ist richtig, was ist falsch. Ist zwar kein Garant, dass ich alles richtig mache, ja, aber ich bemühe mich einfach drum, ja. Und ich sehe das so, wenn man eine Führungsposition begleitet, dann sollte man das auf der einen Seite nicht nur werteorientiert machen, also nicht irgendwelche Werte, sondern wirklich diese Werte, die man auch teilweise als Tugenden bezeichnet.
Ja.
Und auf der anderen Seite sollte man sich bewusst sein, dass man in dieser Funktion dienlich ist, dient. Ja, ich diene also in der Funktion aus dem Unternehmen, der Sache, den Menschen, was auch immer. Ja. Und das muss man sich bewusst machen und nicht sich wichtig machen und aufspielen und sich die eigene Bühne bieten, indem man das Geld jener investiert, das die anderen in die Kasse zahlen. Ja. Also das kann ja dann jeder, ja. Das ist ja keine Kunst. Ja.
Ja.
Und das ist mir halt aufgefallen und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich habe dann mit einer kleinen Gruppe, das muss gewesen sein, so ich glaube 2016, 2017, haben wir dann einen Verein gegründet, die EULEAD. Das ist also eine Abkürzung für European Club for Excellence in Leadership and Management, deren Präsident ich heute noch sein darf. Und unsere Aufgabe war es, und wir haben uns das wirklich gestellt, wir haben uns darum bemüht, und das machen wir auch heute noch, ja, wir wachsen ja immer mehr, Gott sei Dank, haben uns darum bemüht, die Führungskultur zu verbessern. Ja? Also wirklich Gleichgesinnte zu gewinnen, Unternehmen zu gewinnen. Wir sind auch heute noch sehr offen dafür, dass eben Menschen oder Unternehmen auf uns zukommen und sagen, okay, können wir irgendwie gemeinsam etwas machen? Weil ich einfach die Überzeugung habe, wir brauchen das dringend. Wir sind jetzt in einer noch schwierigeren Zeit als vor ein paar Jahren und die Menschen brauchen Orientierung, die brauchen andere Menschen, die ihnen helfen sozusagen, richtige Entscheidungen zu treffen, den richtigen Weg zu finden und einfach Begleiter zu sein. Und das fehlt in dieser Zeit ganz gewaltig.
Das ist ja auch unsere Verbindung über die EULEAD praktisch. Ja. Ja, gut, wir haben uns kennengelernt in der Liebnitzmühle damals, aber EULEAD ist eine starke Verbindung, um das einfach weiter aufzubauen, wo es darum geht, wirklich die Werte, den Werten treu zu sein und autark zu sein und aber auch authentisch in der Sprache, im Denken, im Geist. Und ganz, ganz wichtige Sache. Wie ich immer sage, auch Körper, Geist und Seele, das passt natürlich super zu meinen Seminaren, die aber auch sehr ergebnisorientiert sind bei mir, weil es einfach auch ein bisschen eine sportliche Einstellung gibt. Und das liebst du, glaube ich, auch, die Dinge auf den Punkt zu kriegen.
Ja.
Bei dir war es natürlich auch, dass deine 24 Stunden natürlich nur 24 Stunden sind. Und somit muss man das ein bisschen alles ja, auf den Punkt kriegen. Also das hast du ja auch sicherlich geliebt, wenn man effizient vorankommt.
Ja, absolut. Also ja, ich meine, mir bringt das auch immer wieder oder hat das auch immer wieder Kritik eingebracht, weil ich mich relativ sehr intensiv engagiere und engagiert habe. Und weil ich mich einfach mit dem, was ich mache, identifizieren will, ja, und aber auch sichtbar machen möchte, ja. Und das stößt nicht immer auf Gegenliebe, ja. Das muss man halt auch der Ehrlichkeit halber sagen. Aber auf der anderen Seite, es gibt dem Leben Sinn und es macht einfach Freude. Also wenn man Themenbereiche, so wie die beiden, die ich vorhin genannt habe, also dieses Thema werteorientiertes Leadership und Management, darum heißt es ja auch EU-Lead, also EU sozusagen, könnte man mit der EU in Verbindung bringen und Lead die Führung, ja, obwohl die Abkürzung habe ich vorhin auseinandergedröselt. Und auf der anderen Seite die traditionelle internationale Medizin, wo mir also diese Themenkomplexe Ernährung, Verdauung, Stoffwechsel, Kräuterheilkunde, Klostermedizin, natürliche Heilvorkommen, also die Nutzbarmachung derselben, die Balneologie, die Bäderkunde, da ist zum Beispiel Kneipps ein Thema, oder Kurmedizin, also die vorbeugende Form der Behandlung, ja, und dann nicht zuletzt das sogenannte, ich sage immer oder wir sagen immer Bewegungsmedizin dazu, wo also Dinge beinhaltet sind wie physikalische Medizin und weitere Entwicklungen, die Frequenzmedizin, die Akupunktur, die Neuraltherapie, die Reflexzonentherapie und. Also alles, was darauf abzielt, auch hier regulativ wieder einzugreifen, das liegt mir schon sehr am Herzen, auch weiter zu begleiten. Und was mir hier zu Hilfe gekommen ist, ist eine Entscheidung der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, die sich in den letzten Jahren zunehmend stark dafür eingesetzt hat, dass die traditionelle Medizin entsprechend unterstützt wird. Mhm. Und das Spannende ist, es gibt sogar jetzt ein zweites Strategiepapier dazu, zur traditionellen Medizin von der WHO, bis 2034, worin also definiert ist, wir sollen uns darum kümmern, das Potenzial der traditionellen Medizin zu nutzen, mit den Erkenntnissen der modernen Medizin zusammenzuführen und dann unter Begleitung von Wissenschaft, Forschung, Studien in die Zukunft zu führen und in die Gesundheitssysteme dieser Welt zu implementieren. Mhm. Und das ist für mich ein schönes Ziel, ja, das ich sehr gerne unterstütze. Und ich leite ja ein Referat in der Ärztekammer für Wien, und zwar das Referat für traditionelle internationale Medizin. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich das machen darf, weil es ja doch auch nicht unbedingt das Gängige ist, ja, das bisher Gängige. Aber ich sehe hier großes Potenzial und darf auch in der Zwischenzeit daran arbeiten und mitarbeiten, federführend mitarbeiten an Konzepten, die zukunftsorientiert sind und diese Themen beinhalten und auch neue Gesundheitsressorts schaffen sollen. Also das ist mir sehr wichtig.
Du bist stark vernetzt, hast natürlich unglaubliches Know-how und das als Arzt, bist auch Senator, das haben wir vorenthalten und hast ein großes Netzwerk, wie gesagt, aufgebaut. Wie viel Prozent Erfolg in deinem Leben würdest du wirklich mit der Freundschaft mit Gott verbinden, also dieser Freundschaft zusagen? Also wie viel Kraft hat dir das gegeben, denkst du?
Ja, also ich muss sagen, ich kann es wahnsinnig schwer in Prozente fassen jetzt, weil es einfach so ist, dass, schau, das ist wie bei einer Beziehung zu einem Freund, ja, du kannst auch nicht sagen, wie viel durchdringt diese Beziehung mein Leben. Sie ist ein wichtiger Bestandteil, und also echte Freundschaft ist eine Beziehungsfrage, ja. Und für mich ist der Glaube an Gott nicht etwas, was ich in religiöse Schemen packe. Wiewohl ich die Religion respektiere und akzeptiere und ich viele nette Menschen kenne und kluge Menschen kenne, die sehr religiös sind. Aber bei mir steht an erster Stelle diese Gottesbeziehung, also dieses wirkliche Leben täglich in wie soll ich sagen, in Kontakt zu sein, einfach ständig online zu sein, ja, und in dem, was ich tue.
Da muss ich sogar unterbrechen, ja, weil das Online, das ist natürlich jetzt ein super starkes Wort, das finde ich toll, habe in der Verbindung noch nie so gehört, finde ich ganz, ganz stark. Das war ein ganz anderer Ansatz, online zu sein.
Ja.
Es ist ja eher der Ansatz, wo man dann, dass wir mehr offline sind, weil offline ist einfach, da kriegen wir wieder die Kraft, da stimmt, können wir wieder zu uns finden. Aber dieser Bezug ist natürlich toll. Online sein, ja, online mit Gott, ja, mit dem Universum, mit deiner, ja, Urkraft, mit Mutter Erde.
Ja.
Online sein, toll.
Ja. Mhm. Und daher, weißt du, ist es halt für mich so, dass ich das eigentlich nicht quantifizieren kann. Ja, weil es ist so wie Atmen, es ist so wie der Herzschlag. Ja? Du hast das einfach und es wird dann irgendwann zu einem fließenden Prozess, ja, hinhören, ja, in die Stille gehen. Das ist ja auch ein bisschen ein Teil dessen, warum meine Frau und ich jetzt dieses Thema Residenz Weitental im Ötscherland gegründet haben, ja, ins Leben gerufen haben.
Ja.
Und gemeinsam auch mit einem lieben Freund, einem Universitätsprofessor, der uns auch bereit ist, dieses Bildungs- und Gesundheitshaus zu leiten. Und hier ist es uns ein Anliegen, wirklich Themen zu platzieren, die die Menschen vielleicht nicht so im Fokus haben oder die vielleicht nicht so das Gängige sind. Ja? Also nicht alter Wein in neuen Schläuchen oder more of the same, wie man immer so schön sagt. Ja? Sondern es soll wirklich was Neues sein, was anderes sein und soll, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, den Fokus lenken, dass der Mensch ein Wesen ist aus Seele, Geist und Körper. Und das Interessante ist ja, das war ja dem Begründer der europäischen Medizin, also der traditionellen europäischen Medizin, Hippokrates von Kos bewusst.
Mhm. Aha.
Er ist ja der Vater unter Anführungszeichen der europäischen Medizin, wenn man das jetzt so sagen möchte. Es würde viel Zeit erfordern, diese Dinge zu erzählen. Aber der hat damals schon gesagt, und das war kein Christ, das darf man auch nicht vergessen, aber dem war bewusst, ja, dass der Mensch aus diesen drei Komponenten zusammengesetzt ist. Und wir leben in einer Zeit, wo du den Eindruck hast, hier wird alles nur noch auf der technischen Ebene abgewickelt, was nicht nur absurd und lächerlich ist, in meinen Augen, ja, ja, sondern was auch komplett an der Wahrheit vorbeigeht. Wir sind nun einmal auch im seelischen und im geistlichen Bereich unterwegs. Und da muss man das respektieren und berücksichtigen.
Geist führt die Materie, so ist es.
Absolut.
Der Geist führt,
absolut,
die Materie. Mit dem alleine schon ist viel gesagt.
Ja.
Da kannst du auch schon Wochenseminare draus machen.
Richtig.
Der Hab Geist führt Materie.
Und
nicht umgekehrt.
Und du wirst mir dabei helfen.
Sehr gerne. Das haben wir ja schon vor und das werden, ja, wir umsetzen.
Sehr gerne.
In jedem Fall, da freue ich mich auch schon drauf.
Ja.
Weil es einfach stark wird für die Menschen und für, mhm, die Top-Führungskräfte.
Ja. Ja.
Welchen Tipp zum Abschluss gibst du den Politikern, den Vorständen, mhm, und den Top-Führungskräften? Was wäre dein Wunsch an sie und, mhm, welchen Tipp gibst du ihnen mit in dieser unstabilen Zeit, um das mal so zu formulieren?
Also ich würde vielleicht einmal zunächst mit einem Bild antworten. Ob es diesem Menschen noch möglich ist, in den Spiegel zu schauen, ohne ihn verhängen zu müssen.
Interessant.
Ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen Jahren das erste Mal, das war damals ein väterlicher Freund von mir, der wichtiger Begleiter in meinem Leben war, der hat damals in einem Vortrag gesagt, hat über den Mann im Spiegel gesprochen. Sozusagen der Mann, der sich in den Spiegel betrachtet und sagt, okay, bin ich jetzt ein feiner, toller Kerl, ja, weil ich gestern 10 Mitarbeiter rausgeschmissen habe? Bin ich ein großartiger Manager, ein Top-Manager, ein Hochbezahlter, weil es mir gelungen ist, Menschen ihren Existenz wegzunehmen, indem ich sie einfach entlasse, weil die Zahlen es erfordern, in meinen Augen? Ist das eine Leistung? Ist das eine Leistung einer Führungskraft, eines Managers? Ist es Führung von Menschen, wenn man sie manipuliert, wenn man sie ausnützt, wenn man keine Win-Win-Situation, sondern eine Loser-Win-Situation schafft, wo der Loser immer der andere ist? Das sind für mich keine Ziele. Und für mich, ich habe auch überhaupt keinen Respekt vor Menschen, die so etwas leben, ja, sage ich ganz offen und ehrlich. Sondern es ist eher für mich ein Aufruf, nicht so zu sein.
Ja.
Ja, und nicht so sein zu wollen. Sondern ich weiß schon, dass mir nicht immer alles gelingt. Ja, dass es soll jetzt nicht so klingen, als ob ich das alles perfekt kann. Ja, aber ich verliere das Ziel nicht aus den Augen. Und wenn ich, und das ist mir auch im Leben schon passiert, hinfalle, dann stehe ich wieder auf. Ja. Mhm. Und es gibt ja diesen alten Spruch, stehe immer einmal mehr auf, als hinzufallen. Ja. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man im Leben lernt, mit Scheitern sowohl im privaten wie beruflichen Bereich umzugehen. Ja?
Absolut.
Ja? Dass man daraus lernt und dass man Dankbarkeit empfindet für das, was man tun darf, für das, was man schenken darf, geben darf durch seine Existenz, durch seine eigene Existenz, sein Tun, dass man vielleicht sogar Vorbild sein darf. Ja? Und es ist einfach so, es gibt da einen Spruch aus der Bibel, den ich vielleicht ein bisschen hier modifizieren darf. Jene, die viel Dankbarkeit empfinden, werden mehr geschenkt bekommen. Jene, die keine Dankbarkeit empfinden, denen wird auch das Letzte noch genommen. Und jetzt wollen wir nicht sagen, dass das immer genau so ist, ja, aber es sollte einen zum Nachdenken bringen. Also Liebe, Dankbarkeit, das sind nicht alles platte Worte. Ja. Die Leute, die sich so wegphilosophieren, sage ich jetzt einmal, gerade mit diesen neuen Technologien. Ja. Wir haben das Thema KI am Tableau. Wir haben, ich weiß es nicht, irgendwelche Vernetzungen mit der Technik und den Menschen im Sinn. Das hat mit Mensch nichts mehr zu tun. Und wer sozusagen die menschliche Kreatur, die menschliche Schöpfung in seinem Sein nicht mehr wahrnimmt, sondern ausnützen möchte für persönliche Interessen, für monetäre Interessen, für Machtinteressen, ja, der wird die Rechnung zahlen, und zwar ganz sicher. Und das ist nicht einfach so gesagt, das bewahrheitet sich hundertprozentig. Also das heißt, die Rechnung ohne den Wirt zu machen, ist eine sehr unkluge Entscheidung.
Absolut. Dankbarkeit nehme ich auf. Ich bin auch dankbar fürs heutige Gespräch.
Gerne.
Unglaublich dankbar. Ich konnte jetzt schon auch viel lernen, aus dem Gespräch rausziehen. Ich hoffe auch meine Zuhörer. Ich denke, oder ich bin überzeugt davon, dass die Zuhörer auch viel lernen konnten. Ob es jetzt nur der Sinn ist, was ganzheitliche Medizin wirklich bedeutet. Mhm. Ob die Führungskraft einfach an den eigenen Werten arbeiten darf, soll oder muss, vielleicht sogar. Und wie wichtig es ist, einfach ja, sich selber auch treu zu sein.
Ja.
Ich glaube, das ist etwas, was uns auch gemeinsam verbindet. Ja. Sich selber treu sein, authentisch sein, ja, im Idealfall sogar autark, ganz starkes Wort. Und wir haben einen Spruch auch, glaube ich, in der Vorbereitung gepflegt, Klarheit und Wahrheit.
Ja.
Und Klarheit und Wahrheit ist so wichtig, auch in der Führung, dieser Augenkontakt.
Ja.
Und dann kommen ganz andere Dinge raus. Es ist die positive Führung aus dem Herzen.
Ja, und was ich gerne noch anmerken möchte, bei allem, was man tut, sich darum bemühen, auch wenn es nicht immer gelingt, sich darum bemühen, dass man niemanden schadet damit. Das kann man zwar nicht immer hundertprozentig vermeiden. Es gibt Situationen im Leben, die manchmal, wo du eine Entscheidung treffen musst, wo vielleicht doch jemand gekränkt ist oder beleidigt ist oder enttäuscht ist. Ja. Aber es sollte als erster Vorsatz sozusagen sein, möglichst niemanden zu schaden.
Ich danke dir für deine kostbare Zeit.
Gerne.
Und für die unglaublich viele und starke Erfahrung. Danke.
Sehr gerne.
Alles
Sehr
Gute,
gerne.
Hannes.
Dankeschön. Danke auch für dich.
Sei bereit, wirklich deine Meisterschaft anzunehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn gerne in deinem Netzwerk. Darüber freue ich mich. Sei mutig, glaube an dich, geh deinen nächsten Schritt und lebe von Herzen deine Meisterschaft.